Herzlich willkommen beim Ferngespräch hier auf dem Kanal von Freiheitsfunken. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir als Gast den Florian Handwerker eingeladen. Florian Handwerker ist Gründungsmitglied und Bundesvizevorsitzender der Partei Die Libertären. Herzlich willkommen, Florian Handwerker.
Ja, danke dir. Ja, aber darf ich dich gleich korrigieren? Ich bin Bundesstellvertretender Vorsitzender. Und gleichzeitig auch agiere ich als Bundesgeschäftsführer unserer Partei, die ich mit gegründet habe letztes Jahr, und freue mich auch sehr, hier bei dir zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn wir schon bei Posten sind, dann erklär mir das doch ganz mal. Ich bin so wenig in diesen ganzen Fragen, wie eine Partei funktionieren muss und welche Posten es da gibt, was man da alles zu beachten hat, raus. Dass ich denke mal, du kannst mir da einen ganz guten Überblick geben. Wie sieht das aus?
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich bis vor zweieinhalb Jahren in der ganzen Thematik auch überhaupt noch nicht drin war. Das heißt, also ich hätte wahrscheinlich auch nicht gewusst, wie ich mich am besten bezeichne. Und erst dadurch, dass wir uns dazu entschieden haben, die Partei zu gründen, habe ich mich näher befasst mit den genauen Bezeichnungen und was eigentlich auch einen Verein ausmacht, weil im Endeffekt eine Partei so aufgebaut ist wie ein Verein. Bloß halt eben nochmal mit extra Regeln, die dann auch in einem schönen Gesetzbuch festgehalten sind. Und ja, wir haben uns am Anfang zusammengesetzt. Wir wollten ein libertäres Projekt starten. Einige von uns haben schon Erfahrung gesammelt in der PDV, wo wir uns unsere Vorstellungen von einer wirklich konsequent libertären Partei nicht umsetzen konnten. Und haben dann gesagt, es muss in Deutschland eine wirklich konsequent libertäre, freiheitliche Partei geben, allein schon als Marketingzweck. Und deswegen haben wir uns zusammengetan. Das war im März 2022. Wir waren, ich glaube, um die 10 Gründungsmitglieder, hatten dann eine Gründungsveranstaltung, an der wir dann auch alle unterschrieben haben, dass wir das Ganze hier gründen wollen. Und haben das auch ganz förmlich gemacht nach den geltenden Regelungen, die wir uns dann vorher natürlich betrachtet haben. Und ja,
und die sind gewaltig, ne?
Die sind sehr umfangreich. Genau, also die Satzung muss schon extrem gut ausgearbeitet sein. An der habe ich hauptsächlich gearbeitet. Und da muss man schon sehr viele Dinge beachten, insbesondere eben wegen dem Parteiengesetz, dass man auch wirklich nichts vergisst. Und das so nach der Gründungsveranstaltung mussten wir diese Satzung ja auch einschicken beim Bundeswahlleiter zur Prüfung, damit wir auch als Partei in den Katalog aufgenommen werden. Und ich glaube, es gab 4 oder 5 Mal ein Hin und Her, immer wieder mit Wartezeiten zwischendurch, immer wieder mit kleinen Korrekturen und Anmerkungen, bis wir dann endlich so weit waren, dass er gesagt hat, okay, jetzt können wir euch so aufnehmen. Aber ihr solltet natürlich trotzdem noch das und das und das beachten, dass ihr das bei eurem nächsten Bundesparteitag vielleicht noch anpasst. Also war schon sehr penibel das Ganze. Und aha, ich bin immer noch so unsicher, ob das jetzt wirklich die finale Variante ist, die dann auch weiterhin so durchgeht. Aber wir gehen davon aus, dass der Bundeswahlleiter das jetzt so akzeptiert, hat so akzeptiert. Und das war's. Aber das ganze Prozedere hat gedauert von der Parteigründung im März bis September. Ja, also fünf Monate. Und das war schon auch nervenaufreibend und anstrengend.
Ja. Und das macht man ja auch mal alles so nebenbei, ne?
Ja, richtig, genau. Dann natürlich nebenbei. Am Anfang haben wir natürlich auch sehr viel Zeit investiert, einfach bloß diese ganzen Modalitäten zu erfüllen. Und mein Gott, die Vereinsgründung, du brauchst diverse Tools, du brauchst eine Vereinsmanagement-Software, du musst Verträge abschließen. Also da ist sehr viel Arbeit mit verbunden, einfach bloß mal den Laden überhaupt zum Laufen zu bringen und als Verein sich zu gründen und eben als Partei sich anerkennen zu lassen. Mhm. Mhm. Also das bringt schon sehr viel staatlichen Overhead mit sich, den wir so nicht brauchen. Da habe ich schon einiges gemerkt, dass da gut gemeint, aber leider zu heftig ist.
Mhm. Ja. Die Partei der Vernunft hast du eben schon angesprochen, dass bei eurer Gründung einige Leute, die ursprünglich bei der PDV waren, zu euch rübergekommen sind. Nun existiert die Partei der Vernunft aber auch immer noch. Jetzt seid ihr beide, jetzt haben wir zwei libertäre Kleinstparteien oder wie sieht da im Augenblick der Stand aus? Oder ihr zusammentun wollt ihr euch nicht oder was ist da gerade die Phase?
Ja, also die Partei der Vernunft, die PDV, die versuchen weiterhin mit ihrem Programm und mit ihrem bisherigen Auftritt an der Europawahl teilzunehmen und sind da fleißig am Sammeln von Unterstützerunterschriften. Und auch wir wollen das unterstützen und auf andere und auf diese Weise denke ich auch, dass die PDV uns unterstützen würde, sofern wir nicht gleichzeitig zu einer Wahl antreten werden. Das heißt, wir koexistieren, man hilft sich gegenseitig, aber jeder probiert im Endeffekt auf seine Art und Weise den Wähler und Libertäre anzusprechen. Die PDV fährt wahrscheinlich eher den minarchistischen Stil und wir den anarchokapitalistischen.
Okay. Eine anarchokapitalistische Partei, gut, das ist klingt vielleicht nach einem Widerspruch, aber wir sehen ja auch jetzt gerade im Moment, Javier Milei hat das ja auch propagiert. Ne? Er sagt ja auch, er ist in Argentinien Präsident geworden, sagt, er ist anarchokapitalist und nichtsdestotrotz Staatspräsident. Wie ist denn die Einstellung? Naja, ich höre es jetzt zwar nur von dir, aber vermutlich sind ja die Stimmen, die ihr da vereint, wenn ihr euch auf Parteitagen trefft, kommen ja wahrscheinlich irgendwie zusammen. Wie erklärt ihr es? Oder was sind da die gängigsten Gedanken zu? Ich will auch nicht unfair sein oder so, ich möchte nicht die ganze Zeit nur propagieren, ja, das hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Im Endeffekt sind wir alle für weniger Staat. Also hier das Lager zu spalten, halte ich für die dämlichste Idee überhaupt. Selbst wenn man libertäre Parteien als Widerspruch bezeichnet oder dieses ganze Projekt inhaltlich dämlich findet, denke ich, ist es immer noch am besten, wenn Leute, die weniger Staat wollen, sich zusammentun und sich am Ende des Tages denken, lass uns zumindest so lange in eine Richtung gehen, wie wir einer Meinung sind. Und danach können wir immer noch gucken, was wir machen.
Ja, absolut. Also ich finde, du hast genau auf den Punkt, wollte ich auch eingehen. Also das ist es im Endeffekt. Wir gehen gemeinsam in die Richtung mehr Freiheit. Wir probieren das auf diese Art und Weise. Wir müssen so viele Orte wie möglich besetzen in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und dort haben wir eben über die Partei eben auch die Möglichkeit, für den Libertarismus zu werben. Und als solches nutzen wir auch die Partei. Also uns geht es nicht darum, dass wir hier großartig politische Karriere machen oder einfach großartig finden, uns mit den Behörden rumzuschlagen, auf keinen Fall, sondern uns geht es um die Sache und für uns ist das eine weitere, ein Vehikel, unsere Message in die Öffentlichkeit zu bringen und als solche betrachten wir es auch. Und da gibt es mehrere Ansätze, manche machen Institutionen, Institute, andere YouTube-Kanäle und wieder andere, irgendwelche freiheitlichen Gruppen, die so nebenher existieren, Jugendgruppen etc. Und wir probieren es eben über den politischen Weg, weil wir da denken, dass wir da mehr Leute erreichen, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Und ja, Milei ist Anarchokapitalist, bezeichnet sich als solcher. Ich würde ihm das in größten Teilen auch abnehmen, aber auch er sagt im Endeffekt, es ändert sich nichts, wenn nicht irgendjemand mal diesen verdammten Apparat an sich reißt, oder zumindest in irgendeiner Form infiltriert, um zu sagen, hier gibt's auch noch andere Meinungen, die mehr Freiheit haben wollen. Und wenn wir nur die ganze Zeit daneben stehen, dann werden wir uns entweder ausnehmen lassen, unter anderem von Gewalt, oder wir werden vertrieben. Und beides möchte ich nicht.
Du hast es jetzt im Teil schon angesprochen, und zwar, was ich für den... Lass es mich so formulieren. Es gibt zwei verschiedene Punkte, die bei dem einen stimme ich voll und ganz überein und bei dem anderen habe ich eine kritische Sichtweise drauf. Das eine ist, Politik findet auf einer medialen Bühne statt. Und das ist ein Schauspiel, was die Leute nicht ignorieren oder ignorieren können. Das findet statt, ob die Leute das nur gern haben oder nicht. Ich meine, man sieht die Kontroversen, die die AfD produziert und sie werden versucht, in der medialen Welt permanent durch Kommentare und Zensur klein gehalten zu werden. Das wird einer libertären Partei sicherlich ähnlich ergehen, weil die Öffentlichkeit, weil Journalisten halt linksgrün und woke sind und weil sie das nicht hören wollen. Das andere ist die Einsetzung in der Politik selbst. da haben wir auch schon im Vorfeld uns, wir haben uns ja schon mehrfach getroffen, hat die Partei der Libertären ganz bestimmte Punkte ausgearbeitet, wie sie verhindern will, dass es, sollte sie in Umfragen steigen, solltet ihr Zuwachs bekommen, dass es dann irgendwann nicht mehr um Postengeschacher geht, dass es nicht das kommt, was die Politik im Endeffekt ausmacht. Ein Nullsummenspiel, ein gegenseitiges Gekämpfe um Vorteile zwischen bestimmten Gruppen, die man befürwortet und um andere dagegen auszunutzen. Da habt ihr konkret, also ich meine, ihr seid ja auch nicht blöd. Also ihr kennt diese ganzen Positionen ja. Und ja, ihr habt euch lange genug damit beschäftigt, um zu wissen, wie schaffen wir es, dieses ganze System ein Stück weit außen vor zu halten und wie wir dagegen vorgehen können. Vielleicht magst du das mal ein bisschen ausführen.
Ja, klar, gerne. Also eine der wichtigsten Dinge, die wir nicht machen wollen, ist uns selbst am Staat zu bedienen, weil wir im Endeffekt damit nur uns wieder an Raubgeld bedienen. Alle anderen Parteien werden Parteienfinanzierung annehmen und wir haben in unserer Satzung auch festgehalten, dass wir keinerlei Parteifinanzierung annehmen werden. Und damit haben wir schon mal den ersten Schritt geschaffen, allein schon wegen den bezahlten Posten bei uns mitzumachen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir extrem scharf aussieben von denjenigen, die bei uns auch Vollmitglieder werden und ich sag mal dann auch für die Kandidatenliste für Wahlen zur Verfügung stehen. Es ist von der Überzeugung her für Maximalfreiheitliche schon, glaube ich, sehr schwierig, immer also wieder in diesen Machtapparat zurückzufallen. So ist zumindest unser persönliches Empfinden und unsere Meinung. Natürlich kann es da Ausnahmen geben. Aber auch hier haben wir durch unseren maximalfreiheitlichen Ansatz nochmal einen Kontrollmechanismus, dass das nicht so leicht geschieht. Und gleichzeitig sollten wir Ämter erreichen, nicht gleichzeitig in die Politik gehen, damit wir dort Gesetze mit erschaffen, sondern im Endeffekt wollen wir Gesetze abbauen. Und somit sind wir eigentlich diejenigen, die so im Endeffekt diese Lami-Taktik rückwärts fahren wollen. Ja, also im Endeffekt von dem ganzen Gesetzesapparat, der nach und nach hier sich aufgebaut hat, immer wieder die Scheiben Schritt für Schritt abschneiden, nicht sofort alles kappen, aus dem Grunde, weil du dadurch in einer Gesellschaft so viele Nebeneffekte erzeugst, wie sie jetzt Millet nämlich auch erzeugen könnte, dass er durch die falsche Reihenfolge von Maßnahmen dafür sorgt, dass in dem System selbst irgendetwas kippt, wodurch er worunter seine öffentliche Meinung leidet. Und vor, ich glaube, ein, zwei Jahren gab es im Vereinigten Königreich einen Versuch, dort die Steuerlast zu senken, ohne gleichzeitig die Ausgaben zu reduzieren. Und das hat für eine Abwertung der Bonität gesorgt, wodurch die Zinsen gestiegen sind. Und das war ein großes Desaster. Das war auch ein liberaler Politiker oder eine liberale Politikerin, glaube ich, die das versucht hat und dadurch eben total auf die Schnauze gefallen ist, weil sie auf der anderen Seite nicht gleichzeitig auch die Kosten reduziert haben. Und das ist für uns eben auch wichtig. Wenn wir etwas reduzieren, dann muss es auch Hand und Fuß haben. Das heißt, das macht man nicht einfach, indem man reingeht und sagt, wir cutten alles, sondern das muss man mit Bedacht machen. Und dafür braucht man auch entsprechend die Experten und diejenigen, die wissen, wo man da am besten den Rotstift ansetzt. Und ich finde jetzt die Ansätze von Millet und vom Dr. Krall sehr gut, dass sie sagen, gewisse Ministerien kann man als Ausgabenposition schon mal ziemlich stark reduzieren und kann man wahrscheinlich recht schnell abschaffen. Ja, aber uns als, ich sag mal, Libertären bleibt innerhalb des Systems wahrscheinlich nur diese Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, dafür zu sorgen, dass es ein Sezessionsrecht in Deutschland gibt. Und ja, der Punkt ist natürlich für uns auch sehr wichtig. Also wir fahren im Endeffekt zwei Strategien. Einmal eben unseren Status quo so in Richtung frei zu verschieben, so weit wie möglich, sodass eben die meisten auch mitmachen können. In einer Demokratie braucht man ja leider Mehrheiten. Und gleichzeitig wollen wir natürlich versuchen, ein Sezessionsrecht zu erschaffen, das vielleicht über Sonderwirtschaftszonen einen Eingangspunkt ermöglicht. Ja, so haben wir uns das gedacht und ich glaube, viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht, außer Gewalt wollen wir nicht anwenden und können wir auch nicht anwenden. Und auswandern wollen diejenigen, die in der Partei sind, eigentlich auch nicht. Die wollen ja schließlich in dem Land, in der Heimat, mit der Familie und den Freunden leben, mit denen sie groß geworden sind.
Ja, Thema ist, Auswandern ist ein Dauerbrenner, aber ja, freue ich mich auch immer, wenn Leute sagen, es hat keinen Sinn, woanders hinzugehen, ich möchte hier glücklich werden, wo ich herkomme. Ja. Du hast viele Punkte gleichzeitig jetzt angesprochen. Ich möchte zuerst mal ganz kurz diesen Fall, den du vom Vereinigten Königreich angesprochen hast, aufgreifen mit einem anderen Beispiel. Das ist mir immer ganz gut im Gedächtnis geblieben. Ich meine, Tom Woods hat das mal erzählt. Und dafür finde ich es eigentlich ganz schön, wenn jemand in der Politik ist, um dieses Schauspiel dort aus der ersten Reihe beobachten zu können. Das ist so, wenn liberale Politiker, also liberal im europäischen Sinne, nicht Liberals im Sinne von Linke, wenn die versuchen zu sagen, wir reduzieren hier Regierungsausgaben, dann kommt ein relativ geschickter Schachzug von vielen Leuten, die in dieser Politik verwurzelt sind, dran. Dann ist sowas, was sie machen zum Beispiel, ich meine, das war der Eintritt zur Freiheitsstatue. Da haben sie einfach, sie haben gesagt, wir kappen jetzt die Regierungsausgaben und machen die viel, viel geringer. Und auf einmal ist das allererste, was sie entlassen haben, sind Feuerwehrmänner, Sicherheitskräfte und Leute, die da die Karten abreißen, wo Leute zu öffentlichen Baudenkmälern können und so weiter. Und auf einmal hat das ein riesengroßes Chaos gegeben und die Leute haben gesagt, hey, Moment mal, ihr macht hier total Chaos. Und so. Und dann ist es so, ja, siehst du, wenn wir die Regierungsausgaben kürzen, dann passiert genau sowas. Ja, ihr könnt an besserer Stelle versuchen, umzuorganisieren und die Stellen abbauen, in denen zum Beispiel Politikergehälter drauf sind. Und wenn da eine libertäre Partei hingeht und die Kamera drauf hält, ist das vielleicht noch wesentlich wichtiger, als wenn das Leute aus nur der medialen Schiene machen. Und denk mal, da kann man dann jemandem, der im politischen Spektrum beteiligt ist, auch gleich sie hinsetzen und sie mit dem Finger auf sie zeigen und zu sagen, das und das habt ihr da gemacht und nicht das, was ihr eigentlich versprecht. Und jetzt, wo du schon Markus Krall angesprochen hast, Markus Krall plant auch irgendwie eine Partei. Er hat ja schon in, was war es, Freiheit oder Revolution, auf jeden Fall das vorletzte Buch, was er veröffentlicht hat, hat er schon relativ viel dargelegt, wie er einen Regierungsapparat komplett zurechtstutzen will. Darauf hast du dich wahrscheinlich auch gerade eben noch bezogen. Und zum anderen Teil ist er überhaupt nicht derjenige, der Sezessionsrecht befürwortet, sondern oder sagt, wenn wir einen Staat so umbauen, wie ich mir das vorstelle, dann wäre das nicht mehr nötig. Aber das ist euch wichtig. Steht ihr da in Kontakt oder habt ihr da gegenseitige Ansichten? Habt ihr euch da schon ausgetauscht so?
Also man hat sich natürlich mal ausgetauscht, ja, weil bei uns natürlich auch natürlich immer nach Verbündeten Ausschau gehalten wird und Dr. Krall natürlich in Deutschland einer der bekanntesten Freiheitskämpfer ist derzeit. Und als solcher haben wir uns natürlich schon mal ausgetauscht. Und ja, er möchte im Endeffekt den minarchistischen Ansatz gehen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sofern er damit Erfolg hat, wo wir ihn natürlich auch gerne bei unterstützen möchten, dann als nächsten Schritt im Endeffekt eine Möglichkeit entstehen könnte, ein Sezessionsrecht zu etablieren. Also von dem her, ich halte den Dr. Krall jetzt nicht als denjenigen, der dann quasi diejenigen, die den letzten Schritt gehen wollen, auch noch aufhalten möchte. Ich glaube, er will jetzt einfach bloß diesen nächsten Zwischenschritt erreichen für sich und die Gesellschaft um ihn herum. Und wer dann darüber hinausgehen möchte, ich kann mir gut vorstellen, dem würde er dann nicht im Wege stehen.
Und wie ist es mit der, also von Markus Krall habe ich jetzt noch relativ wenig gehört. Das Einzige, was mir zu Ohren gekommen ist, ist, dass er auf jeden Fall noch nicht so weit ist, bei der Europawahl, die ist dann nächstes Jahr, 24 ist sie, ne?
Die Europawahl ist 24 und ja, die
Bundestagswahl 25, ne?
25, ja. Genau.
Aber da wollte er noch nicht antreten, aber ihr überlegt euch gerade zusammen mit der PDV, ob eine von euch da antreten wird?
Bei der Europawahl wird die PDV antreten. Genau. Und wir werden zur Bundestagswahl antreten. Und als solche müssen wir noch einen Landesverband gründen. In dem Land werden wir dann antreten. Es ist bei unserer derzeitigen Größe leider unrealistisch, dass wir in jedem Bundesland einen Landesverband gründen können. Das ist nämlich Voraussetzung. Man benötigt mindestens einen Landesverband pro Bundesland. Und aber es reicht, wenn ein Bundesland das erschaffen hat, dann tritt man halt nur in diesem Land an. Dann tritt man nicht an, um Mehrheiten zu bekommen, sondern man tritt an für die Werbung. Und das werden wir 2025 machen.
Wie macht ihr am meisten Werbung? Geht ihr mit Wahlständen in die Innenstadt und setzt euch dahin und verteilt Luftballons?
Das haben wir auch schon gemacht. Das funktioniert auch, aber das ist natürlich ein bisschen mühsamer. Wir wollen natürlich idealerweise Aufmerksamkeit erregen und dafür müssen wir bestimmten, ich sage mal, einen libertären Aktivismus zeigen, der auch dazu führt, dass man Aufmerksamkeit über die Medien generiert und auch, wenn es eben zur Bundestagswahl kommt, auch kleine Parteien wieder mehr in den Fokus der großen Medien gerückt werden. Und ich hier und dort sollte das eigentlich auch der Auftrag derjenigen sein, auch kleine und junge Parteien vorzustellen. Und da werden wir dann bereit sein und versuchen, das über den Weg zu versuchen. Ansonsten Social Media und auch tatsächlich eben unsere persönlichen Kontakte vor Ort und Auftritte vor Ort und Vernetzungen. Alles, wir arbeiten an allen Ecken und Enden, um mehr Reichweite zu generieren.
Ja gut, klar, natürlich. Aber ja. Das wird jetzt wahrscheinlich auch keine andere Partei sagen, ja, wir tun das nicht, wir haben genug. Das ist ja klar, im Meer ist immer besser, sicher.
Dann hoffe ich natürlich auch noch auf provokante Wahlplakate. Also da freue ich mich persönlich drauf, die aufhängen zu dürfen.
Ja, ich auch. Ich sag das auch immer gerne, wenn ich schon... Also Wahlplakate sind immer ein absolutes Grauen. Da steht nur Müll drauf. Ich habe noch nie ein Wahlplakat gesehen, in dem irgendwie, wo ich sage, oh, das ist eine Message, die kann ich unterstützen. Auf jedem Wahlplakat steht nur irgendein Gesicht, aber auf irgendeine Art und Weise scheint es zu funktionieren, ich weiß auch nicht. Aber was ich auch immer wieder mal erzählt habe, ist, bei der letzten Bundestagswahl, da hing am Hauptbahnhof ein Plakat von der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, am Hauptbahnhof. Und da finde ich es doch zumindest ganz schön, wenn mein Steuern sind Raub-Plakat von den Libertären am Hauptbahnhof hängen würde. Also, das ist etwas, keine Ahnung, das kann man von mir aus auch gerne ohne Wahl machen. Da kann man auch einfach Sticker kleben. Aber warum nicht? Also freue ich mich auf jeden Fall mehr drüber.
Ein Wahlplakat kommt halt vor allem bei den, ich sag mal, Bürgerlichen natürlich ein bisschen besser an, weil sobald man ein Wahlplakat hat, dann ist man ja jetzt im politischen Spektrum, was auch ein Grund war, warum wir die Partei haben, dass wir eben dadurch ganz andere Leute ansprechen, die wir sonst über keinen Kommunikationskanal finden, ja, weil die einfach nicht entweder die Kanäle nutzen oder auch nicht unterwegs sind und die Sticker auf den Laternenmasten anschauen, sondern die schauen auf Wahlplakate. Und da werden wir dann entsprechend auch Aufmerksamkeit auf uns ziehen.
Ja, sehe ich. Also Deutschland ist auch so ein überaltertes Land, in dem sehr, sehr viele Rentner leben. Rentner lassen sich zwar schwierig dazu bewegen, eine andere Partei zu wählen, als sie es die letzten 40 Jahre gemacht haben. Aber wenn sie auf einmal eine vollkommen andere Message sehen, ich meine, schaden kann es nur auch nicht, ne?
Genau. Oder? Also ich würde auch sagen, jeder Mensch, der zum Nachdenken angeregt wird, ist schon mal ein Gewinn für unsere Sache. Und mein Gott, der Weg zur Freiheit auf der Größe, wie wir sie ja haben wollen, der ist nun mal etwas beschwerlich. Und da müssen wir jeden kleinen Sieg mitnehmen.
Wenn jetzt schon die Europawahl, also habt ihr eine größere Strategie? Was ist das, was euch im Speziellen interessiert? Weil ein Gedanke geht immer so ein bisschen in die Richtung, Nigel Farage hat das über eine kurzfristige Aktion hingekriegt, den Brexit anzustoßen und das Ganze dann tatsächlich zu einer Abstimmung zu bewegen und das hinzukriegen. Und diese Botschaft ist einfach. Ich glaube, Deutschland ist wahrscheinlich das allerletzte Land, das aus der EU aussteigen wird. Die meisten Leute haben einfach verinnerlicht, Deutschland ist Profiteur vom Euro. Das stimmt auf keine Art und Weise. Die Leute haben es einfach nur immer wieder und wieder gesagt bekommen und wiederholen das, ohne dass sie das in irgendeiner Art und Weise begründen können. Aber genau das ist eine schöne Kampagne, die man fahren kann. Und wenn ich dann zur Europawahl höre, pass auf, wir sind die Dexit-Partei. Das ist etwas, was ich zumindest begrüßen würde.
Ja, also bei der Europawahl, wie gesagt, treten wir ja nicht an. Aber wenn wir antreten würden, dann würden wir auch mit solchen, klaren, deutlichen Messages antreten. Also von wegen hier Finger aus meiner Tasche, ja, und dann hier mit der großen Krake EU dahinter zum Beispiel. Aha. Also ich denke, so ziemlich klare Symbolik und auch das, was jeder von uns jetzt derzeit spürt. Wir haben einfach weniger nach allem, was wir eben normalerweise ausgeben, einfach weniger in der Tasche. Und beim einen oder anderen, da wird es dann schon eng und knapp. Und das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Also es wird immer schlimmer, was das betrifft. Und man merkt es ja auch, die Inflation greift um sich und die Regularien für Eigentum, besonders Wohneigentum, werden immer strenger. Also ich glaube, Themen gibt es im finanziellen Bereich sowieso genug. Und dann, wie sagt man, in unseren restlichen gesellschaftlichen Bereichen. Also ich denke mal, es gibt auch ohne weiteres in Deutschland eine Mehrheit für die Abschaffung des Rundfunkbeitrags, wenn man es da mal in irgendeiner Form zur Wahl stellen könnte. Ja. Mhm. Also die Dinge, die viele Leute nerven. Das Gendern ist tatsächlich auch ein Thema, das viele problematisch sehen. Wir sehen es aus dem Sinne problematisch, weil hier natürlich Sprache vorgeschrieben wird. Und so natürlich die Meinungsfreiheit als solche ja eingegrenzt wird und dann eben über staatliche Organisationen indoktriniert wird. Also Bildung und Freiheit von Rede, das ist auch sind auch sehr wichtige Themen, die bei uns angesprochen werden.
Was steht als nächstes an? Was ist gerade der nächstwichtigere Schritt? Also ich meine, neben Größe zu gewinnen, hast du ja schon gesagt, ihr habt noch nicht in jedem Bundesland eine eigene Organisation von den Libertären, aber was ist im Moment gerade die größte Baustelle, würdest du sagen?
Die größte Baustelle ist tatsächlich, einen ausgedehnteren Organisationsapparat zu entwickeln. Also wir haben zwar ein funktionierendes Kernteam, aber es benötigt eben auf lokaler Ebene und auch in den Bundesländern vor Ort Menschen, die bereit sind, auch selbst vor Ort eine Gruppe zu koordinieren, also Anlaufstelle zu fungieren und dann eben auch daran zu arbeiten, vor Ort einen Landesverband aufzubauen. Und nebenher natürlich auch Dinge wie Social Media und weitere Aufgaben innerhalb der Partei natürlich dann zu erfüllen. Also ich denke, für jede kleine Partei ist es sehr schwer, wirklich ausdauernde, kompetente Menschen zu finden, die bereit sind und auch ein bisschen Zeit zu opfern für ihre Ideale. Und viele sind nun mal eingebunden und engagieren sich anderweitig, haben Familie, sonst irgendwelche Hobbys. Da muss ich sagen, das ist ihnen alles wichtiger. Und da muss man natürlich fragen jetzt, was ist einem denn wirklich jetzt wichtig? Ist einem jetzt wirklich wichtig, dass man frei oder freier leben kann, dass weniger in die Taschen gegriffen wird, dass einem weniger vorgeschrieben wird, wie man leben soll? Und sieht man denn nicht die Gefahr, die da herrscht, indem das hier Schritt für Schritt immer weiter abgebaut wird, unsere Freiheit? Und will man nicht was dagegen tun, ist das nicht eigentlich das Wichtigere, besonders wenn man Kinder hat, was man hier angehen sollte? Ich denke, ja, es ist wichtiger als vielleicht das ein oder andere Hobby, das vielleicht nur ein Zeitvertreib ist, der einem aber sonst persönlich nicht viel bringt. Klar, ich will auch noch ein bisschen Freizeit haben, aber man muss natürlich an seinen Prioritäten arbeiten und sich überlegen, was ist mir meine Freiheit wert? Und diejenigen, die sagen, mir ist meine Freiheit absolut keine Sekunde wert, ja, das sind dann diejenigen, die dann natürlich auch sich dann oft auch laut beschweren, warum sich denn so viele Dinge zum Negativen verändern, selber aber nichts dafür tun. Da würden wir natürlich uns wünschen und darum bitten, dass möglichst viele freiheitsliebende Leute sich überlegen, ob sie nicht aktiv werden wollen, zum Beispiel bei den Libertären, aber auch gerne woanders, solange sie eben etwas dafür tun. Eine Stunde die Woche, 3-4 Stunden die Woche, das kann man noch unterbringen. Und ich bin berufstätig, habe ein Kind und noch ein zweites unterwegs. Ich sehe, wie meine Zeit schon eingegrenzt wird. Ich bin Hayek-Clubleiter in München. Und auch sehr aktiv für die Partei unterwegs. Das frisst mir meine Zeit. Aber ich denke, hier sollten die Prioritäten liegen, wenn wir was verändern wollen. Und da wünsche ich mir natürlich, dass viel mehr Leute ähnlich denken und diese Organisation, wie wir unsere haben, auch mit Leben befüllen. Das ist das eigentlich wichtigste Thema jetzt gerade bei uns in der Partei, dass wir diese Leute zu uns bringen.
Ich will vielleicht nur mal mit einwerfen, dass das keine ausschließlich negative Sache ist. Man muss nicht die ganze Zeit nur Zeit opfern, sondern es befreit auch den Geist unheimlich, wenn man mal mit gleichgesinnten, freiheitsliebenden Menschen sich zusammensetzt und spricht. Das ist Urlaub fürs Gehirn, während man die ganze Zeit draußen in einer etatistischen Welt ist und die ganze Zeit Regeln und Bevormundungen um sich hat und Steuern zahlen muss. Und wenn man dann auch sei es auch nur einmal die Woche oder wie hier beim Hayek Club einmal im Monat sich trifft und dort auf einmal sich mit Menschen einfach platt gesagt, auskotzen kann, wie scheiße alles läuft. Das ist einfach, das ist keine Opferung der Freiheit, sondern das ist etwas, was einen wahnsinnig befreien kann. Das kann ich auch vielen Leuten empfehlen. Wenn man da nämlich sonst keinen Ansprechpartner hat, dann ja, kann das
wird man depressiv vermutlich. Machen, ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, nee, da hast du völlig recht. Also ich gehe sehr gerne zu unseren Stammtischen und zu unseren Clubereignissen, weil man dort so viele offene, gleichgesinnte Menschen trifft und auch die, die nicht 100% der gleichen Meinung sind. Man weiß einfach, dass man ein gewisses Grundverständnis hat, ja, davon, dass es einfach zu viel wird, dass man einfach mehr Freiheit für sich möchte und auch haben sollte. Allein, dass es Unrecht ist, ja, also wirkliches Unrecht, uns diese ganzen Freiheiten zu nehmen und das im Endeffekt hier reduzieren wollen. Also das ist, wie du sagst, sehr befreiend in der Sinne auch, in dem Sinne auch und dann wird die Zeit auch, die man dafür aufwendet, dann wird sie auch zu etwas Positivem, weil man eben merkt, man agiert mit den Menschen, die ähnlich denken und man arbeitet an einer gemeinsamen Sache.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir langsam zum Ende kommen, deswegen, was ich dich gerne fragen würde, mal vollkommen losgelöst davon, was realistisch ist und was nicht. Zeichne mir mal vorm geistigen Auge ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario so für die nächsten 5 Jahre. Was würdest du dir wünschen, was passiert und was ist das Schlimmste, was du befürchten würdest?
Also für die Partei jetzt insbesondere oder für mich?
Natürlich
oder?
Speziellen, ja, aber gerne auch deine eigene Perspektive rein.
Ja, also ich sag mal, das Schlimmste, fangen wir mal am Schlimmsten an, das Schlimmste ist, dass wir im Endeffekt, nur Desinteresse ernten, dass die libertäre Bewegung in Deutschland sich von uns abkehrt, weil sie eben meinen, dass sie über andere Wege mehr Freiheit in Deutschland erzeugen können, dass sie sagen, wir wollen nichts mehr zu euch zu tun haben, wir meiden euch, wir laden euch nicht mehr zu unseren Events ein und dass die Partei im Endeffekt dann immer mehr Mitglieder verliert und dann zerbricht. So, das wäre, sag mal, das der Worst Case. Der Best Case wäre, dass wir 2025 zur Wahl antreten, dort mit mindestens einem Landesverband, dass wir bis dahin ein deutliches Wachstum der Mitgliederzahl erreicht haben und dann ab dem Zeitpunkt so einen kritischen Punkt erreicht haben, wo die Medien und auch öffentlich-rechtliche Medien, aber eben auch vor allem YouTuber auf uns aufmerksam werden, um dann auch mal in der Breite über uns zu berichten und dadurch nochmal für unsere Bewegung nochmal eine richtige Stärkung schafft. Und dann auch in den großen Medien nicht mehr wir dann nicht mehr ignoriert werden können, ja, und wo dann hier auch bei uns ins Fernsehen geschrieben werden kann, es lebe die Freiheit, verdammt.
Vergib mir, wenn ich das etwas zu pessimistisch sehe. Ich habe auf etwas weniger Bescheidenheit und Realismus gehofft und etwas mehr auf, ich greife absolut nach den Sternen. Ich weiß nicht, wie ist die Ambition? Habt ihr nicht noch Leute, die so ein Feuer haben, dass sie sagen, wir reißen alles an uns? Oder ist das überhaupt nicht der Plan?
Ja gut, also das ist jetzt natürlich möglich. Dafür brauchen wir aber natürlich die Leute, dass jetzt hier die diversen Celebrities, die Größen dieses Landes sagen, ja, wir sind eigentlich alles verkappte Liberale und Libertäre und haben uns bisher bloß nicht getraut, uns zu äußern. Wir gehen jetzt alle zu den Libertären. Wir fachen jetzt den Herd so richtig an. Wir machen jetzt richtig Werbung für euch und wir gehen jetzt gemeinsam hier den Weg und erreichen bei der übernächsten Wahl 20%, koalieren mit den Parteien, die noch am freiheitlichsten sind und dann reißen wir hier den Laden Stück für Stück ab. So, genau.
Das und die FDP löst sich auf und schließt sich euch an.
Sowieso.
So hätte ich das gerne. Also
die Hälfte geht zu den Grünen und die andere Hälfte überlegt sich nochmal, ob sie nicht tatsächlich was Anständiges machen möchte, um für die Freiheit zu kämpfen.
Wunderbar, okay. Florian, wo erreicht man euch am besten? Was ist euer best geeignetes Portal, also eure Webseite?
Genau, unsere Webseite www.die-libertaeren.de.
Dort verlinken wir auch in der Videobeschreibung, also das
wunderbar.
Sollte nicht das Problem
genau,
sein.
Genau, dort findet ihr aktuelle Ereignisse zu uns und besonders auch die Events und Orte, wo ihr uns findet, auch regelmäßig. Wir haben einige Stammtische, die wir dort verkünden. Wir nehmen an vielen Events während des Jahres teil, auch an einigen Bitcoin-Veranstaltungen. Und dort könnt ihr uns alle treffen und mit uns interagieren und kommt sehr gerne zu unseren Stammtischen. Und dort verkünden wir auch unser öffentliches Treffen, dass wir alle ein bis zwei Monate online abhalten, um dann eben um uns mit Neugierigen zu unterhalten, entweder über X Twitter oder über einen eigenen Teams-Kanal. Und kommt gerne dazu, lernt uns kennen, tauscht euch mit uns aus, mit Gleichgesinnten. Es macht so oder so ist eine Bereicherung und macht Spaß. Es hat ja keine Pflicht mitzumachen, aber zumindest mal vorbeischauen wäre cool.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke dir auch. Schönen Abend.